Okay, dann herzlich willkommen zur 36. Sitzung des Unterausschusses Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege, weitere Kolleginnen und Kollegen werden sich jetzt wahrscheinlich gleich noch dazuschalten. Es ist unsere letzte Sitzung in dieser Legislaturperiode und deswegen würde ich ganz gerne zu Beginn gleich meinen Dank an die Kolleginnen und Kollegen MdB, die anderen Mitglieder des Unterausschusses richten für die für mich sehr hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren in dieser Legislaturperiode. Ich finde, der Unterausschuss Zivile Krisenprävention ist ein sehr wichtiger Ausschuss, weil er Themen behandelt, die sicher auch aus Zeitgründen im Hauptausschuss, also im Auswärtigen Ausschuss, nicht angesprochen werden können. Insofern füllen wir quasi eine sehr wichtige Lücke, nämlich zu sehen, wie wir Konflikte ohne militärische Mittel bearbeiten können, angehen können, wie wir das auch präventiv machen können, aber auch sozusagen in der Nachbehandlung, in der Nachbearbeitung in einer Weise machen, dass künftige gewaltsame Konflikte vermieden werden. Und ein wichtiges Thema, was wir ja auch hatten, das vernetzte Handeln, sprich die Kohärenz der Politiken über die Grenzen der Zuständigkeiten der Ministerien, der Häuser hinweg. Unser Abschlussdokument hierzu mit den Empfehlungen für die nächste Legislaturperiode hatten wir beschlossen und der ist jetzt auch online. Sie finden ihn auf bundestag.de unter der Rubrik Ausschüsse und dort dann unter Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Das Dokument zeigt, wie viele spannende Themen wir in den letzten Jahren auf der Tagesordnung hatten und auch mit beeindruckenden Gästen dazu ins Gespräch kommen konnten. Die heutige Sitzung wird aufgezeichnet. Sie ist insofern auch wieder öffentlich und sie ist ab morgen, ab Dienstag in der Mediathek des Bundestages zu sehen. Unser letztes Thema in dieser langen Reihe von Sitzungen ist heute Radikalisierung in Flüchtlingslagern begegnen, Perspektiven für Jugendliche schaffen. Letzte Woche hat das UNHCR neue Zahlen veröffentlicht. 82,4 Millionen Menschen sind weltweit vertrieben und auf der Flucht. Viele von ihnen finden zeitweise Zuflucht in Flüchtlingslagern oder IDP-Camps, also Internal Displaced People Camps. Davon gibt es, ja, wie soll ich sagen, Camps mit trauriger Berühmtheit, Dadaab und Kakuma in Kenia, Zaatari in Jordanien, Bidibidi in Uganda oder Cox's Bazar in Bangladesch, um nur ein paar zu nennen. Ich hatte in einer der letzten Sitzungen auch mal die Frage aufgeworfen, wie an den UNHCR, wie eigentlich die Zukunft dieser Camps aussieht, weil sie sich mittlerweile zu etablierten Städten heranmausern. Ein großer Teil dieser Menschen verbringt dann viele Jahre in solchen Lagern und eben ohne Aussicht auf Rückkehr in ihre Heimat. Es fehlt dann doch dennoch es fehlt an Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und somit auch keine Perspektive für eine gute Zukunft. Und gerade Kinder und Jugendliche sind in diesen Lagern gefährdet, sich in diesem Umfeld zu radikalisieren. Und wir wollen uns deshalb heute in der Sitzung damit beschäftigen, welches Konfliktpotenzial aus dieser Perspektivlosigkeit entsteht und was man dagegen tun kann. Wie können Perspektiven für Jugendliche geschaffen werden, um einer Radikalisierung vorzubeugen? Wie kann vermieden werden, dass wir eine oder mehrere verlorene Generationen haben? Wie kann Jugendlichen, die schon dabei sind, sich zu radikalisieren oder sich schon radikalisiert haben, geholfen werden? Hierfür begrüße ich unsere Gäste. Jetzt muss ich nur gerade mal parallel gucken, dass ich Sie auch im Chat auch sehe. Da haben wir Frau Dr. Katharina Kratzmann, Projektleiterin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der GIZ, in einem Projekt für die politische Beratung des BMZ zum Thema Flucht. Und Herrn Dr. Markus Rudolph, den muss ich jetzt auch mal gerade suchen und finden. Ist er da? Ja, da ist er, Herr Rudolph. Hallo, grüße Sie. Herr Dr. Rudolph, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bonn International Center for Conversion und Spezialist für Konfliktvertreibung und Reintegration mit dem Schwerpunkt Feldforschung in langanhaltenden Konflikten. Seitens der Bundesregierung haben wir Herrn Klaus Krämer, Leiter des Referats Nahosten im BMZ, Herr Krämer ist da, den sehe ich auch, ja. Hallo Herr Krämer, schön, dass Sie da sind. Herrn Philipp Knill, Leiter des Referats Grundsatzfragen der Zusammenarbeit mit Asien Südasien aus dem BMZ. Herr Knill, guten Tag. Dann haben wir für spätere Nachfragen auch angemeldet Frau Tina Horstmann, insbesondere zu Myanmar sprechfähig, Leiterin des Referats Ostasien Südasien. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ist Frau Horstmann zu sehen? Ja, da ist sie. Hallo Frau Horstmann. Und schließlich noch Herrn Clemens Hach, Leiterreferat S03 im Auswärtigen Amt. Herr Hach, Sie habe ich auch schon gesehen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo er ist. Da ist er. Hallo Herr Hach, grüßen Sie. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, wir mit uns zu diskutieren. Herzlich willkommen auch an die interessierte Öffentlichkeit, die jetzt sich hier dazu gewählt hat oder auch später die Sitzung in der Mediathek sich anschaut. Verabredet ist ein 7-minütiger Input durch das BMZ, die sich Herr Krämer und Herr Knill teilen. Herr Hach wird dann in 3 bis 4 Minuten aus Sicht des Auswärtigen Amtes ergänzen. Und die beiden Sachverständigen haben anschließend dann jeweils 7 Minuten, bevor wir dann in die Fragerunde einsteigen. Wir haben natürlich hier bei diesem Format keine Uhr mitlaufen und würde deswegen die Vortragenden bitten, ein bisschen selber auf die Zeit zu achten. Ansonsten räusper ich mich dann, wenn es soweit ist. Und ich würde Herrn Krämer bitten zu beginnen, dann Herr Knell und dann Herr Hach. Herr Krämer, bitte. Herr Krämer, wir hören Sie nicht. Sie müssen sich noch entstummen, bitte.
Klappt jetzt?
Jetzt klappt es. Vielen Dank. Jetzt sind Sie wieder stumm geschaltet.
Jetzt?
Ja, jetzt funktioniert es.
Aber scheinbar immer nur sehr kurz. Ich probiere es einfach nochmal. Tut mir leid, wenn es nicht klappt. Aber eigentlich müsste es funktionieren, von meiner Seite aus. Also nochmal, ich versuche nochmal. Vielen Dank, Herr von Holz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie Gelegenheit mir geben, ein paar Sätze zu sagen zum Engagement des BMZ zur Schaffung von Perspektiven für Jugendliche im Nahen und Mittleren Osten, speziell auch vor dem Hintergrund der Gefahren wachsender Radikalisierung. In der Tat ist das Risiko, dass sich junge Leute politisch radikalisieren und extremistischen Organisationen anschließen, angesichts der multiplen Krisenlagen in der Region immanent. Die Bundesregierung, speziell auch das BMZ, versuchen auf diese Herausforderungen zu reagieren, indem sie über die Jahre angewachsenes Engagement im Rahmen der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt haben. Die Bundesregierung hat auf der Syrien-Konferenz im Frühjahr dieses Jahres insgesamt 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, davon 1 Milliarde im Rahmen der EZ. Und die Programme, die wir in der Region unterstützen, zielen eben maßgeblich auch darauf ab, zentrale Faktoren der Radikalisierung zu bearbeiten, indem sie dazu beitragen, gerade auch für junge Menschen Armut zu reduzieren und Lebensperspektiven zu schaffen. Und dabei ist unser Verständnis, dass die Prävention von Extremismus einen multidimensionalen Ansatz erfordert, der Berufsbildung, Beschäftigungsperspektiven, Ansätze der Friedensförderung, der sozialen Kohäsion und der Gleichberechtigung der Geschlechter umfasst. Und Zielgruppen sind zum einen die Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, insbesondere Jugendliche in Lagern und Camps. Das tun wir unter anderem im Irak, Libanon, Jordanien oder auch Syrien. Aber zahlenmäßig unvergleichlich bedeutsamer sind die Flüchtlinge und Vertriebenen außerhalb der Lager sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der aufnehmenden Gemeinden in den betroffenen Ländern. Und diese in die Unterstützung einzubeziehen, ist für die Stabilisierung und Kohärenz der gesellschaftlichen Situation in den Ländern aus unserer Sicht entscheidend und eben auch ein zentrales Element für den von uns verfolgten Ansatz des Do No Harm. Und im Sinne dieses gerade skizzierten ganzheitlichen Ansatzes konzentrieren wir, wie gesagt, die Zusammenarbeit im Wesentlichen auf Bildung, berufliche Bildung, Beschäftigung, WASH und Gesundheits- sowie Themen auch des sozialen Zusammenhalts. Und wir haben also versucht, oder wir haben es geschafft, im letzten Jahr circa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in die formale Schulbildung auf diese Art und Weise hineinzubringen. Exemplarisch will ich nur eines von Vielzahl von Programmen nennen, was wir zusammen mit UNICEF unterstützen im Rahmen der sogenannten No Lost Generation Initiative. Das ist ein regionales Programm von UNICEF, was wir mittlerweile in Höhe von knapp einer halben Milliarde Euro unterstützen und das 5 Millionen Kinder circa in die Bildung bringen soll. Das war ein Programm, was nicht nur in Syrien, sondern auch im Kontext des Wiederaufbaus in Mosul von ganz entscheidender Bedeutung war. Zweiter zentraler Aspekt, den ich jetzt nur ganz kurz anreißen will, ist das Thema Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Circa 150.000 Menschen versucht über Cash-for-Work-Programme im Wesentlichen im letzten Jahr in die Beschäftigung zu bringen und circa 3.500 Unternehmensgründungen mitzugestalten. Cash-for-Work-Programme, wie gesagt, aber eben auch wichtige Beiträge insgesamt, um das Thema kommunale Dienstleistungen und Aufbau von sozialer Infrastruktur mit zu unterstützen, was eben für den Zusammenhang von halt von Flüchtlingen, Binnenvertrieben und Gemeinden extrem wichtig ist. Ich will nur noch abschließend auf einen Aspekt hinweisen, und zwar den, dass abgesehen von effektiver Arbeit mit Jugendlichen auf der Projektebene es eben mindestens, wenn nicht so entscheidend ist, auch adäquate politische, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen in den Ländern versuchen zu unterstützen. Wir tun das unter anderem dadurch, indem wir mit den Regierungen versuchen, Lösungen zu finden, um Flüchtlinge und Binnenvertriebene stärker in die jeweiligen Arbeitsmärkte und nationalen Systeme, Sozialsysteme zu integrieren. Und ein anderer Aspekt, der momentan uns beschäftigt in dem Zusammenhang, ist mit der irakischen Regierung einen intensiven Dialog zu machen, zu gestalten, um deren relativ robuste, würde ich mal sagen, Camp-Schließungspolitik nachhaltig und sozial akzeptabel auch zu gestalten. Ich würde es dabei belassen, vielleicht als Einstieg.
Ja, vielen Dank, Herr Krämer. Herr Knill ergänzt fürs BMZ, bitte.
Ja, vielen Dank. Philipp Knill, ich bin Referatsleiter für die Grundsätze der Zusammenarbeit mit Asien und insbesondere Südasien, gemeinsam mit meiner Kollegin Ute Heinbuch. Ich darf nochmal spezifisch zum Thema eben mit der Rohingya-Flüchtlinge ergänzen. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz zu den Facts vor Ort. 1,1 Millionen Rohingya leben inzwischen geflüchtet aus Myanmar in Bangladesch, im größten Flüchtlingslager der Welt, Kutu Palong, leben schon über die Hälfte Kinder. Von 900.000 etwa Flüchtlingen sind eben 450.000 Kinder. Sind sozusagen sunnitische Muslime, die Rohingya, die in Myanmar keinen Status als eigenständige Bevölkerungsgruppe haben und seit 1948 von der Regierung Myanmar in mehreren Militäroperationen eben zur Flucht gezwungen wurden. Insbesondere 2017 kam die letzte ganz große Fluchtwelle mit 600.000 Menschen. Bangladesch hat diese Menschen aufgenommen, bemüht sich aber sozusagen um eine Rückführung. Bangladesch will einen dauerhaften Aufenthalt verhindern. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Unterstützung für Flüchtlinge vor Ort aus. Aufbau permanenter Einrichtungen ist schwierig. Das Flüchtlingslager ist sehr eng inzwischen. Die bangladeschische Regierung hat auf einer Schwemmlandinsel inzwischen auch angefangen, sozusagen neue feste Einrichtungen zu bauen, hat sich da engagiert. Der Standort ist allerdings umstritten, weil er eben die Flüchtlinge noch mal stärker isoliert auf der Insel. Dennoch sozusagen müssen alle Anstrengungen sozusagen in einzelnen Bereichen Verbesserungen zu erreichen, auch honoriert worden. Und Bangladesch engagiert sich da bestimmt auch sozusagen weit über die Maßen hinaus, die man sozusagen auch von so einem armen Land erwarten kann und muss. Vielleicht ganz konkret zu dem, was das BMZ macht, ja auch flankiert durch das AA. Die Kollegen werden nachher gleich noch ergänzen. Auch hier möchte ich wiederholen, es geht um Prävention, es geht sozusagen um frühzeitiges Ansetzen bei der Arbeit mit Flüchtlingen. Es geht auch um die aufnehmenden Gemeinden in Bangladesch. Insgesamt haben wir ja auch zwei Schwerpunkte, die da sehr einschlägig sind. Einmal Ausbildung und Beschäftigungsförderung und einmal Friedensarbeit, die natürlich dann auch das Thema der Flüchtlinge betrifft. Ganz konkret arbeiten wir sozusagen mit UNICEF zusammen am Aufbau und der Umsetzung von Lernzentren für vor allem Rohingya Kinder, Zukunftsförderung trotz der schwierigen Umstände für Jugendliche und junge Erwachsene innerhalb und außerhalb der Rohingya Camps. Da stellen wir auch Trainingsangebote, Berufsbildungsmöglichkeiten, soweit das möglich ist, zur Verfügung. Bildung kann nach der bisherigen Lage nur nach dem myanmarischen Curriculum erfolgen, darf sozusagen nicht in der Sprache Bangladeschs erfolgen, sondern nur in Burmesisch. Und in dem Kontext versuchen wir eben auch mit den Jugendlichen über psychosoziale Unterstützung, Mehrzweckzentren, Jugendclubs, natürlich auf sichere Plätze, sichere Räume für Frauen und Mädchen, zumindest etwas von dem Flüchtlingselend zu dämpfen und sozusagen zu vermeiden, eine verlorene Generation zu begründen.
Herr Knill, wir haben ja noch eine Menge Möglichkeiten, auf die Fragen einzugehen, wenn Sie dann vielleicht jetzt noch einen Gedanken loswerden wollen und dann würde ich...
Im Prinzip war ich am Ende, das sind die sozusagen die konkreten Punkte, an denen wir arbeiten. Bitte zu den nachfolgenden Rednern und dann gerne in den Dialog.
Dankeschön, Herr Knill. Dann Herr Hach vom Auswärtigen Amt, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ergänzend zu den Ausführungen der BMZ-Kollegen wollte ich so ein bisschen auf das Engagement des AA in den Flüchtlingscamps und Haftanstalten in Nordostsyrien eingehen, sowie in den vom sogenannten Islamischen Staat befreiten Rückkehrgebieten. Hier geht es also vor allem um Personen, die bereits als IS-affiliiert gelten, also eine Radikalisierung bereits durchgemacht haben und für die deshalb die Rückkehr in ihre Ursprungsgebiete auch besonders schwierig ist. Allein im El Hol-Camp in Nordostsyrien leben knapp über 60.000 Menschen, darunter natürlich vor allem eben Frauen, Kinder und Jugendliche, die keine klare Rückkehrperspektive haben und die im Camp eben teilweise auch weiterhin unter dem Einfluss der IS-Ideologie stehen. Also häufig traumatisierte Menschen, auch ne, erweitert, wenn man sich anguckt, die im Irak bereits zurückkehren konnten oder dies bald werden können. Herr Krämer sprach es kurz an. Auch da bleiben also zahlreiche Herausforderungen. Unter anderem, ne, werden sie nach Rückkehr vor Repressalien sicher sein? Ist eine Aussöhnung überhaupt möglich? Gibt es neben psychologischer Begleitung und wirtschaftlichen Perspektiven auch die Aussicht auf politische Teilhabe? Und hier setzen wir mit gezielten Maßnahmen an, übrigens immer sehr eng abgestimmt mit den Kollegen aus dem Referat von Herrn Krämer, um perspektivisch eine erfolgreiche Reintegration und damit eben Deradikalisierung zu befördern. In den Camps El Hol und Roche fokussieren wir unsere Bemühungen auf Kinder und Jugendliche, so ihre Mütter, indem wir neben psychosozialer Betreuung auch Beschäftigungsangebote und Kurse zur Berufsbildung fördern, wodurch eben auch eine Re-Radikalisierung im Camp entgegengewirkt werden soll. In den Haftanstalten, die ja häufig überfüllt sind, tragen wir zur Verbesserung der Bedingungen und Gesundheitsversorgung bei und fordern eine altersgerechte Betreuung von Minderjährigen, die ja leider auch teilweise in den Haftanstalten untergebracht werden, beziehungsweise setzen uns eben für ihre Verlegung in kindergerechte Institutionen ein. Auch da wieder, um sie dem Einfluss erwachsener IS-Kämpfer zu entziehen. Und in den Rückkehrgebieten, besonders wichtig, wo wir versuchen, die Legitimität des Staates bzw. legitimer lokaler Ordnung zu stärken, helfen wir dabei, dass eben Menschen sich Existenzgrundlagen mit Zukunftsperspektiven schaffen können. Gerade in dem Gebiet natürlich starke Anbindung dann auch an die Aktivitäten des BMZ, die von BMZ finanziert werden, mit einem sehr guten Übergang. Insofern wichtig nicht nur die Maßnahmen selbst, sondern insbesondere auch ihre Einbindung in den politischen Dialog vor Ort. Herr Krämer sprach das am Beispiel Irak schon an. Da ist also diese Stabilization Task Force das Gremium, wo wir eben auch über die Camp-Schließung sehr stark diskutieren, beziehungsweise international dann die AG-Stabilisierung der Anti-IS-Koalition. Wenn ich darf, würde ich vielleicht noch einen kurzen Blick auf andere Kontexte werfen. Sehen gewalttätiger Extremismus unterhöht das Vertrauen in Staatlichkeit und hat das Potenzial, ganze Regionen zu destabilisieren. Und die Gefahr ist natürlich überall dort am größten, wo Krisen und Konflikte radikale Gruppen eine Brutstätte zur Entwicklung bieten und eben staatliche Ordnung entweder schwach ist oder mehrheitlich als illegitim betrachtet wird. Insofern spielt die Prävention und Bekämpfung von Extremismus auch jenseits der Flüchtlingslage natürlich im außenpolitischen Stabilisierungsansatz eine zentrale Rolle. Wenn ich darf, zwei, drei Schlaglichter, Libanon, Tunesien, wo wir insbesondere in Gefängnissen sehr interessante Projekte zur Deradikalisierung fördern, bei der bekanntlich in Gefängnissen besonders stark auch eine Radikalisierung stattfindet. Aber eben auch im digitalen Raum sind wir eben zunehmend aktiv mit Aktivitäten gegen Hate Speech und Extremismus. Zum Beispiel jetzt kürzlich ein Projekt in Kamerun bewilligt. Wichtig bleibt, Ursachen für Extremismus, Radikalisierung und schlussendlich dann eben die daraus erwachsene Gewalt langfristig zu beseitigen, bleibt natürlich eine Aufgabe der betroffenen Gesellschaften. Aber wir können sie als Bundesregierung eben auf diesem Gebiet gut unterstützen mit internationalem Wissenstransfer für die Radikalisierungsansätze und da in der Zusammenarbeit ganz gute Erfolge erzielen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hach. Dann würde ich jetzt übergehen zu den Sachverständigen und würde Frau Dr. Kratzmann bitten zu beginnen. Etwa 7 Minuten. Frau Dr. Kratzmann, bitte.
Herzlichen Dank. Können Sie mich gut hören?
Ja, wir können Sie gut hören. Also ich zumindest ja. Ich denke mal alle ja.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute. Ich werde ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen als die Vorredner und hoffe, dass das ein bisschen zum Debatte beitragen kann. In meiner früheren Funktion als Landesdirektorin der IOM, da war ich ja lange 7 Jahre, haben wir Wertekurse für afghanische Flüchtlinge mehrheitlich gemacht und auch kulturelle Orientierungstrainings für syrische Flüchtlinge angeboten und hat uns das Thema Radikalisierung aus der Perspektive der Betroffenen sehr stark beschäftigt. Jetzt bin ich seit 3 Jahren bei der GIZ, darf mich weiter mit Flüchtlingsthemen beschäftigen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aus diesem Erfahrungsschatz, so ein bisschen schöpfend, möchte ich Ihnen eigentlich heute so ein bisschen eine Innenschau anbieten für die Gründe auch von Radikalisierung. Wie kommt das eigentlich dazu? Warum radikalisieren sich Menschen? Dazu möchte ich ganz gerne 3 Punkte ausführen. Der erste ist eigentlich selbstredend, trotzdem muss man es mal wieder mit dazu sagen. Radikalisierung ist natürlich kein Flüchtlingsphänomen. Es gibt Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, politisch motivierten, religiös motivierten und alle möglichen Mischformen. Sicherlich haben viele von Ihnen letzte Woche dem Innenminister zugehört, der den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgestellt hat, aus dem hervorging, dass das dickste Problem, so hat es Innenminister Seehofer genannt, in Deutschland nach wie vor der Rechtsradikalismus ist. Innerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft, und darum geht es ja heute, gibt es radikale Menschen, die seit ihrer Geburt Muslime sind oder solche, die konvertieren. Die Beispiele von den jungen Deutschen, die nach Syrien gegangen sind, um zu kämpfen, sind ihnen alle bekannt. Heißt, Radikalismus hat vielfältige Formen und ist immer ein individueller, auf den Einzelnen bezogener, schleichender Prozess. Gemein ist natürlich in unterschiedlichen Richtungen das Bestreben, die bestehende Gesellschaft, so wie sie ist, zu verändern und das dann auch gerne radikal. Daher das. Der zweite Punkt ist mir am wichtigsten und daher würde ich ihn hier ein bisschen länger ausführen. Konzept des Umgangs mit Radikalismus beruhen oft auf der Vorstellung von dessen Entstehung. Daher nochmal das Nachgehen nach der Frage, was sind die Gründe von Radikalisierung aus der Innenperspektive? Warum macht es aus der persönlichen Sicht Sinn, sich solchen Ideologien anzuschließen? Betroffene würden zum Beispiel von sich nicht sagen, dass sie radikalisiert sind. Sie würden von sich sagen, ich habe den Sinn des Lebens gefunden, ich gehöre jetzt endlich mit zu einer Gruppe mit dazu oder ich kann jetzt endlich was bewegen. Die Gründe sind natürlich ebenfalls vielfältig, je nachdem, über welchen Radikalismus wir sprechen. Bei meist jungen und meist muslimischen Flüchtlingen kann man jedoch einige Gemeinsamkeiten identifizieren. Radikale Ideologien bieten ein Wahrheitsversprechen an. Es werden Erklärungen angeboten der Welt, die als sinnstiftend empfunden werden und auch Sicherheit vermitteln. Die westliche Welt wird oft als verlogen dargestellt. Immer wieder haben wir zum Beispiel in den Kursen in Österreich gehört, dass Europa heuchlerisch sei, da es sich den Menschenrechten verschrieben hat, aber diese selber nicht einhält. Die griechischen Lager in Moria, die nun abgebrannt sind, wurden da leider oft als Beispiel heranzitiert. Das Wahrheitsversprechen bietet auch Abgrenzungsmöglichkeiten von Dingen, die man bisher eventuell nicht gewohnt war. Viele Flüchtlinge kommen aus Staaten mit antidemokratischen Systemen, haben eventuell autoritäre Erziehungsstile erlebt und dysfunktionale Familienstrukturen, die es natürlich in anderen Staaten auch gibt und sich auch die ganze Gesellschaft gibt. Viele Jugendliche und Flüchtlingskinder übernehmen zum Beispiel in den Aufnahmestaaten angekommen die Elternrolle und oder müssen einen Umgang mit Fluchttraumata, die sie auf dem Weg erlitten haben, finden. In diesem Zusammenhang, das ist wichtig, kann es zu Überlastung und Widersprüchen mit den Ordnungsmustern der Herkunftsgesellschaft kommen. Und dieses Wahrheitsversprechen bietet dann Orientierung, wie kann ich mich in der neuen Gesellschaft verhalten, wie kann ich vorgehen. Ein weiterer Grund ist die Möglichkeit, zu einer Gruppe dazuzugehören. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Radikalisierte verlassen oft das bisherige Umfeld und gliedern sich komplett in die neue Gruppe ein. Vor allem zum Beispiel bei Konvertierten kann man das ganz gut beobachten. Sie erfahren in der Gruppe Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zuspruch. Geflohene Menschen erleben oft ausgrenzende Debatten und sind mit benachteiligten Strukturen in den Aufnahmegesellschaften konfrontiert. Wenn Sie mal Flüchtlinge fragen, es wird kaum jemand dabei sein, der keine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Das wird von radikalen Gruppen systematisch ideologisch aufgeladen und instrumentalisiert. Konstruiert damit auch ein solides Wir gegen die anderen, wobei die Zugehörigkeit zum Wir umso wohler tut, je länger man das entbehren musste und je länger man auch auf der Flucht war und in schwierigen Verhältnissen lebt. Ein letzter Grund sei noch genannt und der ist, glaube ich, mit fast am wichtigsten, das ist die Selbstwirksamkeit. Die eigene Aufgabe in der Welt für das Individuum wird klarer. Man weiß endlich, wo der eigene Platz ist und was man zu tun hat. Zudem ist man in der Lage, die Aufgabe auch wirklich zu erfüllen. Man kann was machen. Wiederum oft im Gegensatz zu dem, was man tagtäglich in der neuen Gesellschaft erfährt. Junge Flüchtlinge erleben ihre eigene Situation sehr häufig als perspektivlos, als chancenlos, angefangen beim unsicheren rechtlichen Status, wenn er nicht fix ist, über eine unsichere Zukunft bis hin zum sehr schwierigen Berufsstart teilweise. Dadurch kann sich ein Gefühl von Frustration, Enttäuschung und Wut durchsetzen, was die Ansprechbarkeit für radikale Ideologien sehr stark erhöht. Mein dritten Punkt führe ich nur ganz kurz aus, der wurde schon einigen Vorrednern angesprochen. Was kann man denn nun dagegen tun? Das wollen wir alle wissen. Greifen radikale Ideologien, dann entsteht eine geringe Partizipation an der Aufnahmegesellschaft und Abgrenzung von dieser verbunden auch sehr stark mit einem gesellschaftlichen Gegenentwurf. Wenn es über längere Zeit geht und sich vertieft, dann entstehen weltanschauliche Bruchlinien, die auch zu Sicherheitsthemen werden können, Bilder von Anschlägen und Terror sind uns allen bekannt. Radikalisierung, Sie haben es schon genannt, kann man durch Prävention angehen, aber natürlich auch durch Deradikalisierung, also das gezielte Angehen von einzelnen Individuen, um sie beim Ausstieg zu unterstützen, was in Deutschland übrigens Teil eines Gesamtansatzes auch zur Terrorismusbekämpfung ist. Und natürlich dann im letzten Schritt auch durch die Strafverfolgung. Das Schlüsselwort in den Aufnahmestaaten, egal ob sie nun Jordanien, Pakistan oder Deutschland heißen, ist sicherlich das der Integration. Die Unterstützung der gleichberechtigten Teilhabe von Flüchtlingen und die Stärkung ihrer Beteiligung am gesellschaftlichen, politischen Leben im Aufnahmeland sind ganz, ganz wichtige Beiträge zur Minderung von Radikalismus. Perspektiven müssen geschaffen werden, das hatten wir schon, auch wie man das machen kann für die Zukunft. Bildung wurde auch schon angesprochen, ganz wichtiger Bereich und vor allen Dingen auch die politische Partizipation, insbesondere von Frauen. Bei 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht, 85% davon nach wie vor in Entwicklungsländern lebend, die wirklich riesige Herausforderungen und zunehmende Herausforderungen auch haben mit den Fluchtzuwanderungen, ist das sicherlich kein leichtes Unterfangen. Ein Satz sei noch gesagt, was das Klima anbetrifft in den Aufnahmestaaten. Ein islamfeindliches Klima begünstigt sicherlich Radikalismus-Tendenzen. Daher ist nämlich auch das eigene Selbstverständnis von den Aufnahmegesellschaften, in die Flüchtlinge dann ankommen, wirklich entscheidend. In europäischen Staaten muss es zum Beispiel, und ist es ja zum Glück auch möglich, Demokratin und Muslime gleichzeitig sein. Das darf nicht widersprüchlich sein. Integration heißt somit eigentlich auch den eigenen Platz finden, aber nicht unbedingt in einer einfach strukturierten Welt, sondern in einer pluralistischen Gesellschaft, was radikalen Theorien hoffentlich den Boden entzieht. Ich höre dann hier auf, gucke auch auf die Uhr. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen und gebe an meinen Nachredner weiter. Herr Rudolph, der geht dann noch ein bisschen etwas in den Camp und bedanke mich.
Ja, schönen Dank, Frau Dr. Kratzmann. Dann hat jetzt Herr Dr. Rudolph das Wort. Bitte, Herr Dr. Rudolph.
Ja, bei mir auch erstmal schönen Dank. Sie können mich alle hören.
Ja.
Wunderbar. Vielen Dank auch an Katharine Kratzmann, die mir den Weg schon so ein bisschen bereitet hat und auch den Vorrednern, die darauf hingewiesen haben, dass das nun nicht unbedingt ein Flüchtlingsproblem ist oder ein Problem ist, das sich nur auf den Flüchtlingszusammenhang reduzieren ließe. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt der Aufhänger dieser Veranstaltung und deswegen wollte ich noch ein bisschen auf die eingangs auch schon erwähnten Zahlen anfangen, um das einzuordnen, einzugehen. Wie wir gehört haben, ist jetzt gerade erst der Weltflüchtlingstag gewesen und gab es einen neuen aktuellen Report des Flüchtlingshilfswerks und der hat jetzt eben vor 3 Tagen die schon gerade angesprochen, über 80 Millionen Vertriebenen nochmal gezählt und aufgeführt. Wir hatten auch schon gehört, dass der Großteil davon Binnenvertriebene ist. Und wir haben über den Umstand auch schon jetzt erfahren, dass diese Camps sehr oft jetzt keine langfristige Lösung eigentlich am Anfang gewesen wären, sondern für eine kürzere Zeit angedacht waren und sie jetzt aber schon über Jahrzehnte bis zu Städten hin entwickelt haben. Und um das nochmal mit Zahlen zu untermauern, auch wo diese Camps jetzt sind und was das für die Person heißt, also über 80% der Menschen in diesen Camps leben in Ländern, die mit Mangelernährung und Unterernährung sich auseinandersetzen müssen. Das heißt also, der Großteil sind Entwicklungsländer, über 85%. Und die Flüchtlinge finden auch meistens, haben wir gerade jetzt nochmal gehört, mit dem Beispiel Bangladesch oder Dadaab in Kenia neben Somalia, vor allem die Nachbarländer betrifft das. Also die meisten Nachbarländer nehmen die Flüchtlinge auf und das heißt auch, dass die Flüchtlinge in der Nähe von der Grenze sind. Also 85% kommen gar nicht in Europa an. 2/3 der insgesamten Flüchtlinge sind also nicht nur in Entwicklungsländern, sondern direkt nur über die Grenze gekommen. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir eben verstehen, was auch in diesem Report nochmal unterstrichen wurde, dass der Zuwachs, den wir jährlich sehen, diejenigen, die aus den Camps herauskommen, die also denen eine Lösung angeboten werden kann, bei Weitem übersteigt. Das heißt also, die Perspektive ist einfach nicht mehr gegeben. Diese sogenannten dauerhaften Lösungen stehen kaum noch Betroffenen zur Verfügung, sondern es werden jedes Jahr noch mehr Leute vertrieben. Und was auch noch wichtig ist, ist, wenn wir uns anschauen, dass diese Vertriebenen und die Konflikte, die ihnen zugrunde liegen, teilweise seit Jahrzehnten stattfinden. Ja, die 10 Jahre Syrien sind jetzt allgemein bekannt. 50 Jahre Afghanistan kam vielleicht im Zuge des Rückzugs der Bundeswehr auch nochmal zur Sprache. Palästinensische Flüchtlinge sind auch seit Generationen, das sind also dann wirklich 3 Generationen hintereinander in den Flüchtlingscamps. Und das heißt, diese Flüchtlingscamps wachsen, selbst wenn überhaupt keiner mehr dazukommen würde, aber ich habe ja, kommen noch eine Menge dazu, würden sie sowieso schon allein aus demografischen Faktoren wachsen. Ja, also dieses Problem hat sich verselbstständigt, bleibt auf lange Sicht so, wie es ist. Und dass man keine dauerhafte Lösung hat, heißt ja auch nichts anderes, als dass keine Perspektive angeboten werden kann. Trotzdem, hinter all diesen Zahlen, haben wir es auch gerade ja nochmal gehört, auch mit den Gründen, warum man radikalisiert oder radikalisiert wird, sind immer Einzelschicksale. Also hinter all diesen Zahlen sind Einzelschicksale, die auch als solche benannt werden müssen. Und da kann ich jetzt anschließen auch an Beispiele, die zum Glück schon angesprochen worden sind. Und ich würde da gerne Myanmar und Irak rausgreifen. Dann, glaube ich, schließt es auch sehr gut an, die Expertise der Beteiligten noch an. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit oder das Glück, da jeweils vor Ort noch sein zu können. Und deswegen würde ich da auch so ein bisschen, um mal mit mir mal anzufangen, das Ganze relativieren wollen, beziehungsweise kann man dann sehr schön auf eine Schwierigkeit hinweisen. Denn als ich da war, war Myanmar und das Problem der Rohingya mal ganz kurz in 2015 in den Nachrichten wegen einer Fluchtwelle, wirklich über das Wasser auch Richtung Malaysia. Dann wurde es aber eigentlich vergessen und 2016, 2017 wurde das eher als Transitionsland und als Positivbeispiel von dem Ende einer Diktatur gesehen. Und das heißt, mit der Prävention ist natürlich immer so eine Geschichte, weil wenn man das nicht als Problem identifiziert, dann wird man davon überrascht. Ja? Und währenddessen hätte man aber auch schon damals klar sehen können, als ich da war, war ich auch in diesen Lagern. Das waren mehr oder weniger Open-Air-Gefängnisse. Und die Betroffenen da vor Ort haben eigentlich damals auch schon gesagt, dass sie eigentlich sehr gerne an Waffen rankommen würden und dass sie keine anderen Auswege mehr sehen. Also man hätte das schon vorab sehen können, allerdings war man noch auf einer ganz anderen Schiene. Das Problem bei der Prävention ist ja immer, dass man dann erst erkennt, dass es zu einem Konflikt geworden ist, nachdem es schon ausgebrochen ist. Also ich glaube, Myanmar zeigt das sehr deutlich, wenn man das in die eine oder die andere Schublade macht. Wir haben das gerade schon mit Muslimen gehört. Dann hat es auch eben Auswirkungen darauf, ob man das als Konflikt erkennt. Und im Irak, wo ich auch war, würde ich zwei Beispiele da auch gerne anführen. Also das erste wäre, dass die damals verfolgten und dann auch in den Camps Lebenden, vor allem die Jesiden war, und die natürlich da auch noch sehr stark versucht haben oder verbunden waren mit den Zurückgebliebenen, also versucht haben, diese Zurückgebliebenen zu schützen oder da noch eingreifen zu können. Und deswegen war auch die Frage, ob sie an Waffen rankommen könnten. Ja, diese Waffen wurden ja von der IS auch von den Alliierten oder die damals den Irak ausstattenden Parteien übernommen. Ja, und die Jesiden hatten diese eben nicht. Ja, also Radikalisierung ist dann auch immer eine Frage, wenn man zur Waffe greift, wer das gerade tut. Da komme ich dann gleich noch mit diesen Camps hinzu, weil wenn man sich auch anschaut, wann hat sich wer in den Camps radikalisiert, ist das immer die Frage, wer das definiert. Ja, also die Ursprungsländer haben eigentlich sehr viele von den Flüchtlingen gerne als Terroristen bezeichnet. Die waren dann vielleicht aber ein paar Jahrzehnte später dann auch Freiheitskämpfer. Südsudan zum Beispiel, wo die Regierung sich an solchen aus solchen Gruppen auch gespeist hat, wäre dann da ein Beispiel, den man anführt. Aber jetzt zum Irak, zum Beispiel jetzt die Jesiden, hätte kein Mensch von Radikalisierung gesprochen, wenn sie sich der Verteidigung verschreiben. Allerdings, wenn sie das mit der PKK vor Ort dann machen, dann war das schon wieder ein anderer Kontext. Ja? Und wenn wir jetzt uns auch nochmal anschauen, was gerade gesagt wurde mit der Problematik von den ehemaligen IS-Kämpfern, die zurückkehren, oder von denen, die jetzt in den Lagern sind, da habe ich aufmerksam gehört, dass man da gesagt hat, die unter dem Einfluss der erwachsenen IS-Kämpfer stehen. Und das ist auch schon wieder so eine bestimmte Art des Schubladendenkens, weil natürlich bei einer Veranstaltung zum Beispiel erst letzte Woche zur Prävention von Experten da angemahnt wurde, dass es vor allem die Frauen sind, die ihre Kinder stark radikalisieren. Und diese Kinder, nicht, das wurde da nicht erwähnt, aber das habe ich vor Ort vor 2019 noch im Irak gesehen, auch nicht wirklich eine Wahl haben, wenn sie nämlich zurückkehren und von der gesamten Außengesellschaft als ehemalige IS-Kämpfer bezeichnet werden, dann haben die auch irgendwann gesagt, na gut, dann bin ich halt einer und irgendwann komme ich wieder zurück und schneide euch all den Kopf ab. Das ist definitiv eine Reaktion gewesen, wie vielleicht auch auf anderen Schulhöfen auf der ganzen Welt, die aber durch den Kontext ein bisschen radikaler sich gibt. Aber das Kind hat vor allem auf eine Zuschreibung, die von außen zukam, erstmal da reagiert. Und um das jetzt zusammenzufassen, würde ich einfach gerne die Gesamtsituation nochmal als relevant unterstreichen wollen. Es wurde schon gesagt, wir brauchen ganzheitliche Ansätze, aber das Problem eben mit der Flüchtlings- und Camp-Geschichte ist, dass man es weder als Camp-eigenes Problem noch als Flüchtlingseigenes Problem sehen muss, sondern diese Perspektive immer in den Gesamtzusammenhang einbinden muss, dass wir da auch immer, was wir schon gehört haben, auch eben die aufnehmenden Gemeinden mit einnehmen müssen, die nationale Politik, auch wie die dann den Rückkehrern oder den Campbewohnern gegenübersteht und wie sie auch bereit ist, die jetzt entweder ja, zu unterdrücken oder einzugliedern, und dann auch immer den Bezug noch nach außen. Also eine gewisse Relevanz ist schon bei der Radikalisierung, Beispiel eben Südsudan, ob da noch ein Krieg stattfindet oder nicht. Und ja, mit diesen Punkten würde ich dann jetzt erstmal schon enden und die weiteren dann der Diskussion zu überlassen. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank, Herr Dr. Rudolf. Dann starten wir in die Fragerunde. Wir haben 2 Minuten jeweils für uns selbst und wäre schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen könnten, an wen sich die Fragen richten, damit nicht immer alle auf alle Fragen antworten, weil wir sonst mit der Zeit gar nicht hinkommen. Wir starten mit Markus Grübel der CDU-CSU-Fraktion. Markus, bitte.
Ja, ich hoffe, ich bin gut zu hören.
Ja, bist du.
Sehr schön. Ich denke an die Taliban-Schüler in Pakistan und in Afghanistan, deren Radikalisierung wir beobachtet haben, ein ähnliches.
Jetzt bist du nicht mehr zu hören, Markus.
Da. Hallo?
Also ich, ja, jetzt wieder, ja.
Ja, also Taliban ist uns allen in Erinnerung. Ein Ähnliches habe ich gedacht beim Besuch vom Lager Cox's Bazar in Bangladesch oder in Lagern im Irak oder im Libanon. Jetzt mal eine Frage an die beiden Sachverständigen. Gibt es Programme in Zusammenarbeit mit Imamen, mit Predigern, mit muslimischen Gelehrten, wie man eine Radikalisierung verhindern kann, vorbeugen kann und den liberalen, weltoffenen, respektvollen Islam sozusagen Kindern, Jugendlichen vermitteln kann? Und die zweite Frage, gibt es Programme in sozialen Medien oder auch im Rundfunk? Ich kenne ein Projekt in Bangladesch mit der Deutschen Welle Akademie, die einwirken auf die Menschen und auch die Perspektive der anderen vermitteln. Also, dass man nicht nur sein eigenes Schicksal sieht und kennt, sondern auch das Leben der anderen Menschen. Das wären meine 2 Fragen.
Schönen Dank, Markus. Herr Dr. Rudolf, Frau Dr. Kratzmann, die Frage richtete sich an Sie beide. Frau Dr. Kratzmann, bitte.
Mal anfangen, so interpretiere ich das von dir, Markus. Ich kann Ihre Frage leider nicht so hundertprozentig beantworten, ne, weil ich nicht alle Länderkontexte gleich im Detail kenne. Es gibt Programme mit Imamen zum Beispiel in Deutschland, die sehr stark mit dem deutschen Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Und das ist vielleicht nur ein Teil mitgegeben. Ist auch immer ein bisschen die Frage, wo rutscht das dann in nationale Zuständigkeit eigentlich? Also wo kann man dann über die EZ von außen gefühlt in einem Land noch etwas machen? Oder wo wird gesagt, das ist wirklich unser Bereich, wir schauen, dass wir das machen. Und dann sind wieder andere Ziele eventuell, die damit stemmen. Ich nehme die Frage aber gerne mal mit und recherchiere das auch gerne nach und nehme das so als Anspruch. Soziale Medien hatten wir etwas in Cox's Bazar und wir hatten es jetzt auch sehr stark mit Covid-19 nochmal, wo es auch um bestimmte Reinlichkeiten, Reinigungen nochmal ging in, das war in Kenia, in Dadaab, oder mit dem Fahrrad rumgefahren wurde und es so Radiosendungen gab, um dann, das sind keine sozialen Medien, das sind auch Medien, die nach außen greifen und über die dann versucht wird, etwas zu vermitteln. In Nigeria hatten wir mal das Beispiel für Deradikalisierung, da gab es eine Fernsehshow, wo eine Familienstory nacherzählt wurde und wo über diese Fernsehshow versucht wurde zu vermitteln, bestimmte Werte an die Bevölkerung anzutragen, gerade im Rahmen von Boko Haram. Aber mehr Beispiele müsste ich auch recherchieren, ist aber sicherlich was, was man gut genug kann auch. Vielleicht nur noch einen abschließenden Satz, bevor Markus Rudolf da was sagen kann. Dieses jemanden wegbringen oder jemanden zum Ausstieg bringen, ist ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Ne? Also es ist wirklich, es braucht diese emotionale Ansprache, deswegen habe ich es auch so angesprochen, es braucht die Zugehörigkeit, es braucht einen Ersatz. Wenn ich da rausgehe, wo gehe ich denn dann hin? Ich gehe nicht nur ins Nichts. Und da bringen soziale Medien wahrscheinlich nicht, sondern eher vielleicht der religiöse Zusammenhalt und auch eine ganz starke persönliche Ansprache eben halt vom Individuum, wenn es schon zur Radikalisierung gekommen ist. Deswegen sind wir auch alle immer einig, Prävention hat absolut Vorrang, damit es gar nicht besser kommt.
Herr Dr. Rudolf, wollen Sie ergänzen?
Ja, ich kann erstens dazu nur sagen, also wir sind jetzt eine als wissenschaftliche Institution keine Initiative, die irgendwelche Programme direkt umsetzt oder dafür sprechen kann. Deswegen würde ich die Frage nur jetzt wieder auf dem theoretischen Level beantworten können und da vielleicht auch nochmal anmerken, dass was hier angesprochen wurde, ist mit die andere Seite perspektivisch zu vermitteln. Es läuft in beide Richtungen. Ja, ist vielleicht unpopulär, aber wenn man sagt, ein Imam, der das dann auch sozusagen vermittelt, dass der Islam nicht automatisch radikal sein muss, setzt so ein bisschen voraus, dass das in dem Islam vielleicht eingebaut ist. Und wenn man es andersrum sehen würde und sagt, das ist ein Vehikel, der Islam, ja, der bestimmten Grundübeln, die von bestimmten Leuten erkannt werden, ein Ventil bietet, dann wäre einem klar, dass selbst wenn ein Imam X was erzählt, die Leute, die das Grundübel aber stört und die das aus der Welt schaffen wollen, nicht dadurch, dass ihnen jemand erzählt, dass es eine falsche Interpretation vom Islam großartig überzeugt werden können, was jetzt gerade Frau Kratzmann auch schon gesagt hat. Ja, die Frage wäre da eher, was wir vorher schon gehört hatten, mit den Gesellschaften ins Gespräch kommen und mitbekommen, zum Beispiel beim IS, der da eine sehr große Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung gehabt hat, die nicht alle automatisch als radikale Terroristen zu werten waren im Irak, dass man versteht, warum bekommen diese Gruppen in bestimmten Zeiten, in bestimmten Gebieten einen so großen Zulauf und dass man das also auf beide Seiten versucht, die Perspektive in Rechnung zu stellen. Und ich glaube, da ist sehr viel Prävention möglich. Ja, aber das ist eben schon nicht mehr möglich, wenn der Konflikt dann einmal ausgebrochen ist und dann noch eben erst anzufangen, wird schwierig. Aber ansonsten kann ich die Frage leider auch nicht direkt beantworten, weil ich die Programme nicht kenne.
Auch wenn die Frage dann jetzt nicht an die Regierung gerichtet war, frage ich dennoch mal, wissen Sie denn von Programmen? Ja, Herr Hach, bitte.
Gerne. Also konkret fällt mir jetzt ein Projekt, das wir schon seit vielen Jahren gefördert haben in Pakistan, in den Stammesgebieten, wo wir mit Madrassen zusammengearbeitet haben, also mit islamischen Koranschulen in einem Gebiet, wo es eben kaum formale staatliche Erziehungsanstalten gibt. Deswegen die Madrasa das einzige Erziehungsangebot ist, das junge Menschen dort bekommen. Und da haben wir über viele Jahre eben mit den Madrassen zusammengearbeitet, um Curricula zu entwickeln, die eben möglichst toleranten und eben nicht zum Extremismus neigenden Islam befördern. Das wurde immer als ganz erfolgreich angesehen. Konkret jetzt Cox Bazar, also weil Herr Grübel das ansprach, fördern wir aus der humanitären Hilfe mit UNICEF ein Projekt, das sich insbesondere eben um Kinder und ihre Mütter kümmert. Da haben wir allerdings sozusagen, das ist jetzt kein reines Deradikalisierungsprojekt, aber es hat natürlich auch Deradikalisierungskomponenten drin. So viel von mir. Und auch ihr hattet ja vorhin erwähnt, ein Gefängnis-Deradikalisierungsprojekt im Libanon. Das machen wir auch mit den Gefängnisgeistlichen zusammen. Die spielen da eine ganz wesentliche Rolle.
Okay, dann vielen Dank dafür. Jetzt sehe ich von der SPD keine Kollegin oder keinen Kollegen. Insofern gehe ich dann mal weiter. Herr Herd, AfD-Fraktion, haben Sie eine Frage?
Ja, ich versuche mal eine zu weiterzugeben an den Herrn Kramer. Vielleicht, also Sie haben gesagt, Sie machen sehr viele Projekte. Der UNICEF macht eine Bildung in Mosul oder in Syrien insgesamt und Mosul. Also ich war in Syrien, ich habe auch die Bildungsprojekte gesehen von der katholische Kirche, von der orthodoxen Kirche und die Aramäer haben auch solche Projekte, aber die bekommen von uns kein Pfennig. Die leisten wirklich tolle Arbeit, die entradikalisieren die Jugend wirklich mit dem, gut, das ist eine auf religiöse Basis, aber ist auch verbunden mit der Zivilgesellschaft. Wie kann man in Mosul Bildung Einrichtungen oder wie funktionieren die? Da wissen wir ja, dass da ein bisschen andere Kräfte am Werken sind, die mit unseren Grundsätzen überhaupt nichts zu tun haben. Frauenrechte, Menschenrechte, das ist fast fremd. Da, was kann man da beibringen? Wie kann man da ausbilden, um der Radikalisierung entgegenwirken? Das wäre für mich interessant zu wissen, vielleicht könnte ich dann diese Maßnahmen, diese Aktivitäten mit den kirchlichen Aktivitäten zusammenfügen und dann hätten wir ein viel, viel größeres Effekt für unsere Gelder, die wir ausgeben. Sonst ist, ich bin einverstanden mit allen, die hier gefragt haben, gesprochen haben, wenn wir mit den Imamen nicht den gemeinsamen Weg finden, ist unsere Mühe fast vergebend. Wir wissen ja alle, der Bericht vom BMD, dass über 500 Moschees die Predigten als verfassungswidrig angestuft waren. Und das findet auch jetzt statt. Diese Saat wird ausgesät jeden Tag, wo die da die Predigten hören. Und wenn wir da nicht wirksam einwirken, dann weiß ich nicht, wie wir die Radikalisierung hier bei uns und insgesamt in der Welt, in der arabischen Welt stoppen können. Wir sprechen gerne über die Rechte. Glauben Sie mir, die Gefahr kommt von ganz von woanders. Also meine Frage, Herr Kramer.
Genau. Dankeschön, Herr Herd. Die 2 Minuten waren dann jetzt auch rum. Herr Krämer, glaube ich, ne? Krämer, ja, genau. Herr Krämer, bitte. Noch hören wir Sie nicht.
Jetzt?
Jetzt, ja.
Ja, vielen Dank für die Frage. Gut, aus eigener Anschauung kenne ich jetzt das Bildungsprogramm in Mosul nicht. Aber ich meine, was ziemlich plausibel ist, ist, dass UNICEF wie in anderen Kontexten auch in Mosul mit didaktischem Bildungsmaterial arbeitet, was internationalen Standards entsprechen muss. Die Abwicklung dieser Bildungsprogramme erfolgt sowohl über lokale NGOs vor Ort als auch über internationale NGOs. Ich gehe davon aus, dass diese Standards im Kontext der Durchführung dieser Vorhaben eingehalten werden und durchgehalten werden. Insofern glaube ich, dass die Programme da, sagen wir mal, den Standards entsprechend auch durchgeführt werden. Mehr kann ich jetzt, da mir die eigene Anschauung fehlt, dazu nicht sagen. Vielleicht können das andere
ergänzen. Vielleicht mit den Organisationen, die da schon wirken und wohin das Geld auch fließt, den Kontakt mehr zur Verfügung stellen, dass ich das mit den Kontakten, die ich habe, zusammenbinde und dann wird vielleicht auch was praktisch Positive in der Entwicklung da passieren.
Frau Dr. Kratzmann, Sie haben sich gemeldet, wollten das ergänzen?
Ja, danke. Nur ein Satz. Ist schon richtig der Nachname. Tut mir leid, es führt manchmal zu Irritationen. Es ist wirklich Kratzmann. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Sonderinitiative Luft, die ja auch vom BMZ durchgeführt wird. Und da ist ein ganz starker Schwerpunkt auf dem Bildungsbereich. Immer mit diesem Ansatz, natürlich auch UNHCR folgend, No Lost Generation. Kinder brauchen Bildung, um dann später auch mal eine Berufsperspektive zu haben. Viele der Programme werden von UNHCR durchgeführt. Das ist nicht unbedingt campbezogen, ja, weil der BMZ-Ansatz da auch immer ist. Der integrative Ansatz, also Flüchtlinge und die aufnehmende Gemeinde, beide zu versorgen, vor allen Dingen auch, um towards Social Cohesion zu arbeiten, nämlich nicht weiter Konkurrenzsituationen eventuelle weiter zu schüren, sondern immer zu sagen, die Bevölkerungsgruppen wachsen zusammen, wenn beide versorgt werden. Und dieser Bildungsbereich wird ganz stark in den Fokus genommen. Sehr viel Gelder werden da reingesteckt. Auch die Zahlen kann ich Ihnen dann im Nachhinein nochmal zuschicken, weil ich habe es in der Sekunde nicht parat. Es werden dadurch aber sehr, sehr viele Kinder angesprochen und eben halt auch beschult. Das andere Programm, was auch durch die Sonderinitiative gemacht wird, ist, dass der Lehrergehälter, es sind keine Imame, das sind auch keine religiös ausgebildeten Menschen, das sind Lehrer, die vorher vor allen Dingen in Syrien tätig waren oder eventuell eine andere Berufsausbildung hatten und dann umgesattelt haben auf Lehrer. Davon unterrichten aber sehr viele in Camps, vor allen Dingen auch in Jordanien, Zaatari. Und es hat auch, es hat gerade eine Evaluierung gegeben von der DEWAL zur Sonderinitiative Flucht und auch dem Fokus auf der Beschäftigungsoffensive Nahost. Und diese Evaluierung hat ganz klar gezeigt, dass diese Lehrergehälter natürlich ein Leben nicht verändern, aber eine ganz starke Auswirkung haben und eine Stütze sind. Vor allen Dingen, wenn das Frauen sind, die dann Lehrerin geworden sind, um über eine kurzfristige Beschäftigungsmaßnahme Unterstützung zu finden. Das hat im Übrigen auch ganz starke Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, was, glaube ich, noch mal ein Nebenergebnis.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter von der FDP-Fraktion. Frau Alt sehe ich jetzt auch nicht, sonst müsste sie einfach reinrufen, aber ich glaube, sie ist leider heute nicht da. Ich gebe deswegen weiter an Katrin Vogler von Fraktion Die Linke. Katrin, bitte.
Ja, hallo, vielen Dank auch für die interessanten Inputs. Das ist wirklich super spannend und ich fürchte, das wird mir schwer, die 2 Minuten einzuhalten. Deshalb rede ich etwas schneller. Ich finde, also ich habe mir hier aufgeschrieben zum Vortrag des Auswärtigen Amtes. Herr Hach, können Sie vielleicht nochmal erklären, wie Sie Erfolge messen in den Programmen? Also welche Erfolgskriterien Sie anlegen? Weil das ja nun auch gerade so ist, bei Arbeit in Gefängnissen beispielsweise, haben Sie es ja mit Ländern zu tun, die in der Regel nicht unser Verständnis von Resozialisierung haben. Also wie kann man das messen? Und arbeiten Sie da auch mit den Innenbehörden, also mit dem Justizministerium, Innenministerium vielleicht zusammen, weil wir das Radikalisierungsproblem ja auch in unseren Haftanstalten teilweise haben. Und die Frage ist, wie man dann, ob man da Erfahrungen austauschen kann. Einen kurzen Halbsatz will ich noch sagen, Gesellschaftsveränderung an sich oder der Wunsch nach Gesellschaftsveränderung an sich ist ja vor allem dann, wenn man in unerträglichen Bedingungen lebt, überhaupt nichts Illegitimes, sondern es ist ja eigentlich eher was Positives. Deshalb stellt sich mir die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, diesen gerade jungen Menschen auch Wege zur Selbstwirksamkeit, zur Anerkennung, zur Gemeinschaftlichkeit und zur Gesellschaftsveränderung auf positive Art und Weise zu ermöglichen. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, dazu kann vielleicht auch Frau Kratzmann was sagen. Ja, das stimmt, dass es oft die Frauen sind, die Mütter sind, die ihre Kinder beeinflussen. Welchen Einfluss haben denn bestimmte Geschlechter, Rollenbilder, Geschlechtsstereotypen, eine bestimmte Form von Männlichkeit bei der Frage, ob halt das Abgleiten in Terrorismus bewaffneten Kampf oder sonst was attraktiv ist als künftige Lebensgestaltung. Gerade dann, wenn man von anderen Einkommens- und Zugehörigkeitsperspektiven abgeschnitten ist.
Dankeschön. Das war 2 Minuten, Katrin. Ja. Ja. Herr Hach, bitte. Die Erfolgskriterien. Hatte ich mich auch gefragt, übrigens. Ja.
Also bei Deradikalisierung Erfolg zu messen ist eine schwierige Sache. Insofern ist die Frage natürlich absolut gerechtfertigt. Ich glaube, wir können uns letztlich dem nur annähern. Also wenn ich jetzt ein Beispiel wie El-Hol nehme, wie messen wir da den Erfolg? Wir messen den Erfolg dadurch, dass es uns überhaupt mal gelingt, an die Leute ranzukommen. Dadurch, dass die Leute bereit sind, sich mit unseren Implementierungspartnern zu unterhalten und mit denen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist dann ein Schritt, dass man irgendein Angebot machen konnte, mit dem man sie erreicht hat. Und das würden wir wahrscheinlich als Erfolg, als Erfolgsmaßstab nehmen. Ähnlich denke ich in den Gefängnissen, wenn es uns gelingt, mit den Gefängnisverwaltungen so zusammenzuarbeiten, dass man unsere Implementierungspartner überhaupt reinlässt, dass man einen Imam findet, der bereit ist, im Gefängnis Radikalisierungs-, sozusagen Prävention zu unternehmen. Das ist wahrscheinlich der Erfolgsmaßstab, mit dem wir uns zufrieden geben müssen. Denn am Ende wird es sehr schwierig sein, in die Köpfe reinzuschauen. Wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, unsere sozusagen die Nutznießer unserer Programme, also die Menschen, die wir erreichen wollen, in einer Form zu identifizieren, dass wir ihren weiteren Werdegang dann nachvollziehen können. Insofern kann der Erfolg nur durch Annäherung gemessen werden, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, an die Leute ranzukommen, was schon eine Herausforderung an sich ist. Zur Zusammenarbeit mit BMI beziehungsweise deutschen Gefängnisverwaltung, also wir haben da jetzt als Auswärtiges Amt keine direkte Abstimmung, aber soweit wir mit deutschen Implementierern, teilweise arbeiten wir ja auch mit der GIZ bei dem Thema zusammen, zum Beispiel in Tunesien, findet natürlich sozusagen ein entsprechender Austausch statt über die verschiedenen Maßnahmen, die an verschiedenen Orten stattfinden. Insofern, der Wissenstransfer ist da nach meinem Gefühl gewährleistet.
Ja, vielen Dank, Herr Hach. Dann gab es jetzt noch die Frage an Frau Dr. Kratzmann. Geschlechterrollen Männlichkeit, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Es gab, glaube ich, auch noch die Frage nach den positiven Aspekten und der Selbstwirksamkeit.
Ja, stimmt. Hatte ich nicht aufgeschrieben. Ja, zwei Fragen an Sie, genau.
Alles gut, danke, dass es Ihnen aufgefallen ist. Ich habe ja versucht, viele positive Aspekte rauszuarbeiten und warum es überhaupt Sinn macht für die Leute. Wenn sie keinen Vorteil hätten, würden sie das nicht machen. Also auch Zugehörigkeit, Anerkennung sind ja positive Aspekte erstmal. Dann die Frage, wo suche ich mir das, wo finde ich das? Und der Punkt ist, glaube ich, damit muss man arbeiten. Es geht nicht darum, das wegmachen zu wollen. Es geht auch nicht darum zu sagen, sei nicht mehr irgendwo zugehörig oder versuche nicht Gesellschaft zu verändern, sondern es geht darum, dieses abzuholen, dieses Bedürfnis abzuholen, auch emotional abzuholen, was ja in der Deradikalisierungsarbeit ganz stark auch versucht wird durch eine enge Zusammenarbeit dann hin bis zum Ausstieg, um mit anderen Themen dem etwas entgegenzusetzen. Weil niemand gibt das weg, ohne einen Ersatz zu haben. Und diesen Ersatz dafür braucht es. Es muss ein Sinn darin gesehen werden, demokratische Strukturen gut zu finden. Es muss eine Zugehörigkeit dort geschaffen werden. Und es muss die Möglichkeit auch geschaffen werden, zu sagen, ich kann auch hier in dieser Gesellschaft selbstwirksam sein. Ich kann eventuell auch mich politisch betätigen. Ich kann Veränderungen anstreben, aber eben halt in einem demokratischen Rahmen. Das vielleicht dazu. Und ich glaube, das mit den Frauen, das war ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das war mein Kollege, der Herr Rudolf. Du hast gesagt, dass die Frauen die Kinder... Oder?
Entschuldigung, ja, das kann sein, ja.
Ja, ich dachte, das war, weil ich die Frauen sozusagen da als nicht nur Opfer, sondern auch aktiv angesprochen habe. Aber natürlich ist das mit der Frage des Bildes der Männlichkeit auch in demselben Zusammenhang zu sehen. Es ist, glaube ich, auch schon bei der Erörterung, warum sich Leute radikalisieren, angesprochen worden. Und natürlich ist da die Frage, ob man seinem eigenen Anspruch, sei es jetzt als Mann oder als Angehöriger einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder einer Ethnie immer gerecht werden kann, ist da ganz entscheidend. Ja? Das ist aber auch nicht singulär zu sehen, also es ist auch kein Automatismus. Das würde ich auch gerne nochmal einfach unterstreichen. Da gibt es allein keinen direkten Kausalzusammenhang, genauso wie es den zu Flucht oder dem Aufenthalt in Camp gibt. Aber was ich gerne zu dem zweiten Punkt dann auch noch ergänzen würde, dass die Gesellschaftsveränderung an sich ja nicht immer delegitim, sondern auch eine legitime Geschichte sein sollte oder kann, ist auch noch anzumerken, was Sie gesagt haben mit dem Zeitaspekt. Ja? Also auch für die Zukunft jetzt, wenn wir sagen, es ist in den Camps oder auch von den Vertriebenen nicht automatisch zu erwarten, dass sie sich radikalisieren. Haben wir ja gesagt, da gibt es 3 Generationen, die weiterhin die Missstände nicht verändern können, dass das über die Jahre hinweg natürlich zu bestimmten Frustrationen führt und dass die Frustration nicht unabhängig oder dass die auch bestimmte Radikalisierung bedingen können, nicht müssen, aber können, die muss man halt auch schon sehen. Und die Maßnahmen, die wir jetzt besprechen, Ausbildung, muss man halt auch im langfristigen Zusammenhang sehen. Ja, für jetzt sehr gut, aber der nächste Schritt, die Leute dann auch wirklich langfristig in den Job zu führen, ist halt auch wichtig. Und die Frustration, was jetzt vielleicht positiv ist, wenn dann der nächste und übernächste Schritt nicht mitgedacht wird, ist halt auch wichtig, ja, da immer zu sehen, das Potenzial über die Zeit potenziert sich sehr schnell. Dann kann es halt radikal werden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Katrin, deine Fragen sind dann soweit beantwortet. Schließe ich mich jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an. Ich bin ein bisschen, muss ich zugeben, überrascht über das, was ich jetzt bislang heute gehört habe. Einmal stimmt natürlich der Ansatz, dass was Sie sagten, Frau Dr. Katzmann, aber ich glaube auch, Sie hatten das gesagt, dass keine spezielle Flüchtlingsfrage ist oder ne, sondern und ja doch, Herr Dr. Rudolf meine ich auch, Sie beide haben das im Prinzip gesagt. Jetzt ist es nur so, wenn ich an Radikalisierungsansätze in Kontexten außerhalb von Flüchtlingscamps denke, beispielsweise mein Lieblingsbeispiel ist Friedensmediation bei Mombasa in Kenia, wo ich dann viele Projekte gesehen habe und gesehen habe, wo dann auch Ansätze möglich sind, wo auch Organisationen sozusagen Jugendliche radikalisieren könnten. Aber die Möglichkeiten, die wir dort haben zur Ausbildung, zur Beschäftigung, zur Integration in die Gesellschaft, sind ja ganz andere als die, die wir innerhalb des Camp-Kontextes haben. Und wir waren ja mit dem Unterausschuss auch in Kamerun, in Nordkamerun, da gibt es ja auch das UNHCR-Camp mit damals 65.000 Menschen, ist ja wie gesagt eine kleine Stadt. Dann steht und fällt ja das alles, was Sie gesagt haben, und das würde ich gerne von Ihnen nochmal kommentiert haben, steht und fällt das ja alles damit, ob sozusagen dieses Camp nach außen durchlässig ist oder nicht, inwieweit sozusagen eine Integration in die Gesellschaft möglich ist oder nicht. Und dann hat man natürlich in bestimmten Kontexten, Umgebungen wie in Nordkamerun das Problem, dass dort allein außerhalb des Camps schon hohe Arbeitslosigkeit herrscht und die GZ, ja, dort haben wir auch gesehen, Programme gezielt für Jugendliche fährt in dem Versuch, sie eben die Boko Haram, also dass Boko Haram dann keine attraktive Alternative fürs Leben ist sozusagen. So, und dann hat man daneben noch das Camp. Also das wäre meine Frage, wie Sie das nochmal einordnen können, was das angeht. Dann vielleicht nochmal an die Bundesregierung eine Frage auf europäische Ebene. Es gibt ja das Radicalization Network in der EU. Und da weiß ich jetzt nicht, Herr Hach, ob Sie das sagen könnten, vermute ich jetzt mal, aber vielleicht aber auch vom BMZ. Beteiligt sich die Bundesrepublik an diesem Netzwerk, an diesem Network? Und wenn ja, in welcher Form? Genau, soweit erstmal von mir. Dann würde ich sagen, Frau Dr. Kratzmann, Herr Dr. Rudolf, dann nochmal die Kontextualisierung Camp oder nicht?
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich versuche mal 2, 3 Punkte. Sie stellen so tolle Fragen, es macht richtig Spaß. UNHCR verfolgt ja auch eine No-Camp-Policy. Ne? Also nur weil es Camps gibt, ist es immer die second best choice. Natürlich ist es erstmal zu favorisieren, dass es keine Camps gibt. Wo es aber Camps gibt, sieht man ja, wir hatten die Beispiele heute von Al Hall, Cox's Bazar, gibt es teilweise auch relativ schwierige Umstände. Ich würde es nicht so bewerten, Camp fördert Radikalisierung nicht, Camp fördert es nicht. Weil wenn man auch in ein Land wie Libanon schaut, zum Beispiel, wo es eine No-Camp-Policy gibt, Jordanien hat Camps, Libanon hat keine, sind die Umstände total schwierig wegen der wirtschaftlichen Situation. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut mit, also seit der Explosion, der Währungsverfall, auch da sind die Lebensumstände für Flüchtlinge viel, viel schwieriger geworden. Und die Lebensumstände machen das aus, ob eine radikalisierende Ideologie mehr greifen kann oder nicht mehr greifen kann. Auch Camp-Situationen sind sehr unterschiedlich. Man kann Dadaab nicht mit Cox's Bazar vergleichen. Das hat ja auch Herr Rudolph ausgeführt, dass ein Camp nicht ist wie das andere. Dass es einen Einfluss hat, natürlich, aber es liegt dann eher immer daran, ob dieser Inklusionsaspekt da ist, ob ein Austausch auch stattfindet. Sie haben es so schön genannt, ob es durchlässig ist, das Camp, ne? Also wie viel Kontakt es auch gibt mit der Aufnahmegesellschaft. Und daher verfolgt der UNHCR momentan auch sehr stark die Inclusion Agenda. Der Kollege Herr Knill, Sie hatten das, glaube ich, gesagt, dass Bangladesch diesen Ansatz hat, ne, man möchte keinen dauerhaften Aufenthalt momentan haben. Ganz viele Länder möchten aber keinen dauerhaften Aufenthalt. Und da steckt ja auch ein bisschen der Gedanke hinter diesen Camps, stand ganz am Anfang, das ist alles temporär, die bleiben ja nicht lange, irgendwann gehen die wieder zurück ins Nachbarland und es verfestigt sich jetzt halt in Situationen in Kenia 25, 30 Jahre und dadurch haben wir die lang anhaltende Situation. Dadurch sind viele Staaten in der Situation, dass sie sagen, wir möchten das eigentlich nicht, wir möchten das dauerhaft nicht haben und UNHCR pusht ein bisschen dagegen mit einer Inclusion Agenda und daher nochmal so dieses auf Umreiten auf der Integration, auf der Social Cohesion, auf dem integrativen.
Herr Dr. Rudolph?
Ja, ergänzt sich wieder sehr gut. Ich kann das auch nur unterstreichen. Wollte auch nochmal sagen, vielen Dank. Es ist eine sehr interessante Diskussion bis jetzt. Ich weiß nicht, wo jetzt die Überraschung herkommt, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen, dass es weiterhalb und außerhalb der Flüchtlingsfrage Zusammenhänge gibt, ist, glaube ich, ist ja auch angesprochen worden, ja, weil Sie gesagt haben, Mombasa war dann nicht Camp und im Camp gibt es andere Möglichkeiten im Nordkamerun. Dazu kann ich auch nur nochmal unterstreichen, die Camp oder die Lage in den Camps und die Camps an sich sind sehr unterschiedlich und dadurch auch die Perspektiven. Ja, wenn ich in Myanmar, wie gesagt, in einem Open-Air-Gefängnis bin, ist die Perspektive eine ganz andere. Zum Beispiel hatten die dann auch solche Vorgelagerten auf eigentlich Inseln, die kaum über dem Wasser waren. Das ist eine reine Schlammschlacht gewesen, da reinzukommen. Und aus der Perspektive von diesem Flüchtlingscamp innerhalb von Myanmar ist so schlimm wie Cox's Bazar. Vielleicht ist Cox's Bazar dann doch noch ein Ort, wo man eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Schulbildung, eine bessere rechte Lage auch hat. Und in Kamerun kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und man sieht an dem Beispiel ja auch mit Boko Haram jetzt sehr deutlich, dass erstens ist es immer durchlässig, weil es ist ja nicht die gesamte Familie, vor allem wenn es größere Familien sind wie in anderen Ländern mit sehr vielen Familienmitgliedern. Irgendeiner ist dann sicher noch draußen. Die Camps sind auch selten mit Mauern, die nicht durchlässig oder Zäunen sind, umzäunt. Das heißt, durchlässig sind sie in die eine oder die andere Richtung sowieso. Und selbst wenn man jetzt physisch nicht rüberkommt, spielt ja eben die Frage, wie ist die Arbeitslosenquote, wie ist der Arbeitsmarkt außerhalb des Camps, eine ganz entscheidende Rolle. Ob man dann sagt, ich würde gerne was anderes machen, was in vielen Milizen ja auch berichtet wird, auch von Angehörigen. Oder mein Mann wäre gerne nicht zu Boko Haram gegangen, habe ich erst letzte Woche auch wieder gehört. Aber es sind die einzigen, die einigermaßen zahlen. Sie haben sonst keine Einkommensmöglichkeiten. Und insofern ist dieser Kontext ja immer entscheidend. Da können wir gar nicht aus. Und ja, ich glaube, da muss man einfach sehen, die Situationen sind sehr unterschiedlich und auch die Perspektiven hängen natürlich davon ab, wo kommt man her. Wie gesagt, aus einer Situation in Myanmar, wo selbst in so einer schlechten Lage wie in Cox's Bazar es einem noch besser geht, oder im Irak, wo vielleicht der Lebensstandard um einiges höher war und dann die Gefahr auch der Frustration in den Camps höher ist. Aber rein generell ist diese Frage jeweils den Camp-Umfeld der Region, der nationalen Lage und auch der weltpolitischen Lage immer verbunden und kann nicht davon getrennt werden.
Ja, vielen Dank. Dann hatte ich noch gefragt nach dem, ich meine, das heißt richtigerweise Radicalization Awareness Network der EU. Herr Hach, vermute ich mal, kann da am ersten was zu sagen?
Also insoweit, als es bekannt ist, ich habe es allerdings immer eher als sozusagen innereuropäisches Netzwerk zum innereuropäischen Erfahrungsaustausch verstanden. Insofern glaube ich, dass das eher Relevanz für die Innenbehörden hat als für das Auswärtige Amt. Ich werde aber sozusagen Ihre Frage mal zum Anlass nehmen, mal zu gucken, ob wir da möglicherweise auch für die Arbeit im Ausland ein bisschen Honig saugen können. Denn das ist natürlich sozusagen die Frage, ob man da nicht noch einen Wissenstransfer organisieren kann in Länder, die in anderer Weise von Radikalismus betroffen sind. Aber wie gesagt, vom Ansatz des Radicalization Awareness Network glaube ich eher auf Austausch innerhalb der EU ausgerichtet nach meinem Verständnis.
Okay, ja, vielen Dank. Gut, dann ja, dann sind wir tatsächlich recht frühzeitig durch, aber noch Platz für zwei Fraktionen wäre wieder eng gewesen. Insofern frage ich jetzt nochmal offen in die Runde Richtung Kollegen, ob es noch eine Nachfrage gibt. Markus, hast du noch eine Nachfrage? Herr Herd?
Nein.
Katrin?
Nee.
Nein.
Danke.
Okay. Ja. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Sitzung. Möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken bei den Sachverständigen, die hier waren und auch bei den Vertretern der beiden Ministerien. Schön, dass Sie mit uns diskutiert haben. Und wir sind damit nicht nur am Ende dieser Sitzung angekommen, sondern tatsächlich auch am Ende der Legislaturperiode mit unserem Unterausschuss. Ich hatte ja zu Beginn der Sitzung schon mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedankt, die sich jetzt noch dazu geschaltet haben. Vielen Dank für die sehr gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit in dem Unterausschuss und in dieser Legislatur. Und ich möchte jetzt am Ende aber nochmal die Gelegenheit nutzen, einmal auch Frau Melita Lippmann zu nennen, die während der Präsenzsitzung immer da war und für die Technik gesorgt hat und vor allen Dingen auch die wichtige Uhr gestartet hat, damit wir uns an die Redezeiten halten. Aber ganz besonders möchte ich mich bei einer bestimmten Person bedanken, ohne die dieser Unterausschuss nicht jedes einzelne Mal so gut organisiert und immer wieder so professionell vorbereitet gewesen wäre. Sowohl vor Corona wie im physischen als auch jetzt auch im digitalen. Schließlich waren wir als Unterausschuss zivile Krisenprävention im Bundestag Vorreiter für die Umstellung auf digitale Sitzungen, damit wir schnellstmöglich unsere Arbeit fortsetzen können und wie heute auch den Zugang der Öffentlichkeit vor allen Dingen dabei auch gewährleisten können. Das war viel Arbeit. Gerade im Frühsommer bei der Umstellung letztes Jahr auch ein aufregendes Experiment, auch für die beiden Dienstreisen. 2018 nach Kamerun, 2019 nach Serbien und ins Kosovo. Auch die vorzubereiten, uns zu begleiten, das war mit viel Aufwand verbunden. Genauso aber, und das darf man auch nicht unterschätzen, die beiden digitalen Dienstreisen in den Sudan und nach Genf in diesem Jahr. Und dann hatten wir ganz viele weitere Gesprächstermine, Obleuterunde außerhalb der Sitzung, die wir im Laufe dieser Jahre hatten. Liebe Anja Wolny, vielen, vielen Dank für die hervorragende Unterstützung in den letzten knapp 3,5 Jahren. Ich habe mich bei dir immer wirklich gut aufgehoben gefühlt und war mir immer sicher, dass die Sitzung klappt, wenn ich dich an meiner Seite gewusst habe. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür. Genau, dann kommen wir jetzt ans Ende. Ich wünsche
mich im Namen aller Mitglieder des Unterausschusses ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein sanftes Joch des Vorsitzenden. Du hast uns auch sehr gut vertreten zum Auswärtigen Ausschuss und auf Delegationsreisen und war eine gute Führung. Herzlichen Dank und schauen wir mal, wie es in der nächsten Wahlperiode aussieht.
Ja, vielen Dank, ja. Markus.
Ich möchte mich dem Dank auch nochmal allgemein anschließen. Vielen, vielen Dank, Ottmar. Vielen Dank, Anja. Und auf ein gutes Neues.
Auf ein gutes Neues, genau. Jetzt geht's erstmal.
Ja, dann auch von mir ein paar Worte. Also ich weiß, dass es nicht immer leicht mit mir war, mit meinem Dialekt vielleicht, mit dem Verständnis, was ich habe. Und es ist alles neu für mich. Und ich habe sehr viel mitbekommen. Ich habe sehr viel zugehört. Und ich danke auch für, ich habe mich da nicht ausgestoßen gefühlt. Und ich denke schon, dass ich auch einiges auch beitragen könnte. Für mich mindestens war es sehr, sehr, sehr lehrreich, das Ganze. Danke, danke, danke.
Ja, danke nochmal an die Kolleginnen und Kollegen. Unerwähnt möchte ich jetzt aber tatsächlich nicht lassen, dass es gilt für uns alle Abgeordnete, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in Büros, aber auch in der Fraktion. Jetzt sehen wir auch gerade hier Birte, die auch tatsächlich Arbeit für den Vorsitz geleistet haben. Vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, kurze Erholung vielleicht, die einen oder anderen tanken noch mal ein bisschen auf und dann gibt es Wahlkampf. Das heißt, wir Abgeordnete tauchen jetzt erstmal zumindest vom Bundestag aus ab, hinein in die Gewässer des Wahlkampfes und dann werden wir uns alle frisch neu gewählt wiedersehen und hoffentlich auch in einem Unterausschuss zivile Krisenprävention. Das haben wir jedenfalls in unserem Abschlussbericht so empfohlen. Insofern wünsche ich allen einen wunderbaren restlichen sonnigen, zumindest in Berlin, Tag und einen schönen Sommer und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Wiedersehen, danke.
Wiedersehen.
Wiedersehen.